Also übers Wochenende wohnen Sie hier wirklich?
Wir wohnen wirklich, ja. Wir haben jetzt das Wochenende hier geschlafen. Heute Abend bauen wir wieder ab und fahren wieder zurück in die Neuzeit. Aber es ist für die Besucher auch schön zu sehen, wie so ein Haus bewohnt ist.
Und das ist jetzt aus welcher Zeit ungefähr?
Das ist Frühmittelalter. Der Fund müsste so irgendwo ins 7. Jahrhundert datieren, meine ich.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Feuer machen. Für Menschen, die gerne grillen, ist das ja schon alleine Wissenschaft für sich. Aber vielleicht liegt das ja in den Genen. In grauer Vorzeit war die Kontrolle über das Feuer schließlich einer der entscheidenden Entwicklungsschritte in der Menschheitsgeschichte, sagt die echte Wissenschaft, die in unserer Vergangenheit gräbt, die Archäologie. Und sie weiß auch, wie unsere Urahnen das Feuer gemacht haben.
Oh, Feuer machen, okay.
Familienvater André beugt sich da gerade über eine Anleitung. Seine Kinder warten schon ungeduldig. Romy mit einem graubraunen Stein, Juri mit einem kleinen halbmondförmigen Stück Stahl in den Händen. Papa liest vor, was damit zu tun ist.
Um Funken zu schlagen, musst du mit dem Feuerstahl von oben nach unten an den Feuerstein entlang schlagen. Je scharfkantiger die Kanten des Feuersteins sind, an die du den Feuerstein schlägst, desto mehr Funken entsteht. Versuche, die Schlagbewegung möglichst schnell durchzuführen.
Okay. Romy und Juri wechseln sich ab. Den Feuerstein an der richtigen Stelle zu treffen, ist gar nicht so einfach.
Ja, wow, da war er.
Da ist der Funke übergesprungen. Ich hoffe, das passiert bei Ihnen auch gleich. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Förderbande-Folge. Dieses Mal aus dem Kreis Lippe im Teutoburger Wald. Wir sind zu Besuch im Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen. Das Besondere hier, anders als sonst in Nordrhein-Westfalen üblich, wird dieses Freilichtmuseum nicht von einem der beiden großen Landschaftsverbände getragen, sondern von einem Verein und seinen vielen ehrenamtlichen Kräften. Das ist das Engagement, bei dem die NRW-Stiftung Feuer und Flamme ist. Mein Name ist Cornelia Wegerhoff und ich reise jetzt mit Ihnen durch Raum und Zeit. Geht tatsächlich alles zu Fuß. Schön am Waldrand entlang. Der erste Halt liegt am Beginn der Mittelsteinzeit.
Das heißt ungefähr 9500 Jahre vor Christus.
Hier in unseren Breitengraden war das wohl die letzte Phase, in der die Menschen noch Jäger und Sammler waren. Und zu welcher Gruppe dieser Mann hier damals gehört hätte, das ist schon auf den ersten Blick erkennbar.
Und Pfeil und Bogen haben Sie sozusagen täglich morgens, wenn Sie zur Tür reinkommen, das ist Ihr Arbeitszeug.
Wenn man so möchte, ist das mein Arbeitszeug, ganz genau. Das ist immer dafür zu zeigen, guckt mal, so hat es ausgesehen und was man damit machen kann, ganz genau.
Wie hat es denn ausgesehen? Es hängt jetzt bei Ihnen so in so einem Lederbeutel um Sie herum.
Großer Lederbeutel, da steckt alles Mögliche drin. Da ist aber unter anderem auch der klassische Bogen drin. Das ist ein Holzbogen, wie wir nachgebaut haben, nachfunden.
Geschossen wird hier aber nur auf Wildschweine aus Gummi, erklärt mir Roman Mahr. Er ist Museumspädagoge.
Und jetzt können wir schon einen Schnitt sehen. Und jetzt machen wir mal gerade.
Der Kollege Sönke Reimann, Museums- und Archäotechniker, demonstriert derweil, mit welchen Techniken Knochen und Geweihe bearbeitet wurden. In der Steinzeit bis hin zum Mittelalter. Die von ihm detailgetreu angefertigten Rekonstruktionen zeigen Alltagsgegenstände. Viele von ihnen erstaunlich filigran und kunstvoll. Zum Beispiel eine Speerschleuder, die einer Hirschkuh nachempfunden ist. Oder dieser besondere Kamm.
Und das ist ein Dreilagenkamm mit einem Knochenfutteral.
Das ist ein ganz feiner, kleiner Kamm.
Genau, dass die Zinken vom Kamm nicht abbrechen, konnte man das eben in so eine Geweihschiene einstecken. Dann waren die Zinken geschützt, das hat man blockiert mit einem kleinen Stift. Dann konnte man diesen Kamm nicht nur zum Kämmen nehmen für die Haare, sondern wenn man ihn an eine Lederschnur oder an ein Kettchen gehängt hat, konnte man das an der Kleidung tragen, wie ein Schmuckstück. Ja, und die Leute brauchten Kämme nicht nur unbedingt, um sich den Scheitel zu ziehen, sondern das war auch eine Hygienemaßnahme, um kleine Mitbewohner loszuwerden.
Läuse. Die Vergangenheit war eben nicht nur romantisch. Das findet auch Linda, die Frau von André. Die beiden sind zusammen mit den Kindern zum Familienausflug nach Oerlinghausen gekommen aus Bielefeld.
Das ist schon spannend, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Leute früher so viel ja, selber machen mussten. Und auch was man heute so im Supermarkt kauft, so schnell, ne? Das Mehl, ne? Da war, steckt richtig viel Arbeit drin. Ne? Toll.
Genau. Habt ihr Mehl gemacht? Mhm. Wie habt ihr das denn gemacht? Mögt ihr das mal mir erklären, wie es ging?
Wir haben so Weizenkörner in so einer Steinschale mit einem Stein so geschuppert und dann war es halt danach Mehl.
Das heißt, man muss sich ganz schön viel arbeiten
machen. Ich fand es sehr anstrengend, aber die Kinder waren sehr ausdauernd und haben da gut Zeit verbracht.
Getreidekörner und Mahlzeug waren genau wie der Feuerstein in der sogenannten Museumstasche. Sie hängt gerade bei Mia, der Jüngsten, am Kinderwagen. Gegen Pfand kann sich jede Familie an der Museumskasse so eine Tasche ausleihen. Aber wir hier im Förderbandestudio bekommen jetzt ausnahmsweise eine mitgebracht. Ja, mit Gepäck ist er gekommen, Karl Banghardt, der Direktor des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo.
Geschichte zum Erlebnis machen, das ist der zündende Gedanke, nicht nur wenn ein Feuerstein im Spiel ist. Was steckt noch alles drin in der Museumstasche? Wollen wir mal aufmachen, die ist so schön orange leuchtend.
Wir haben hier zum Beispiel ein Schwerholz. Also das ist aus der Altsteinzeit und damit hat man sehr tiefe Töne erzeugt.
Okay, ich sehe jetzt erstmal nur ein Stück Holz, ungefähr handflächengroß, an den Enden schmal zulaufend und eine Kordel ist dran. Ne?
Und die Schnur, die macht das Spannende an diesem Holz, weil die ist ganz fest gedreht und dadurch gerät es in eine Rotation und dann entstehen so tiefe Töne, die beinahe an Infraschall erinnern.
Wollen wir mal ausprobieren, das mal hören?
Gern. Oh.
Karl Bangert hält die Schnur in der Hand, die Kordel, und am Ende das Stück Holz dreht sich hier um die Kordel herum. Uiuiui. Wofür hat man das gebraucht früher?
Ja, das sind sehr tiefe Töne und tiefe Töne tragen ja weit und wahrscheinlich hat man tatsächlich kommuniziert.
WhatsApp in der Steinzeit, die etwas andere Methode. Sie haben aus der Tasche gerade noch was anderes geholt. Das sieht aus wie Knochen irgendwie.
Ja, das sind Mittelfußknochen von Schafen. Mit denen hat man in der Römerzeit gewürfelt.
Okay. Die Würfel sind gefallen, haben die Römer doch gesagt, oder? Ja, zwei tolle Beispiele aus der Museumstasche. Die ist für Familien. Dann gibt es noch besondere Aktionstage, Workshops, Schulklassen kommen. Das ist so ein richtiger Erlebnis- und Bildungsort bei Ihnen.
Ja, vor allem es ist ein niedrigschwelliger Bildungsort. Also wir bekommen Leute, die sonst nie ins Museum gehen und da sind wir auch stolz drauf und es macht auch Spaß, also so zu arbeiten und nicht immer nur dieselbe Personengruppe zu bedienen.
Wenn wir von der Zeitreise sprechen im Freilichtmuseum Oerlinghausen, wo beginnt die und wo endet die? Welche Zeitspanne umfassen Sie?
Ja, wir fangen an bei einem Rentierjägerzelt um 12.000 vor Christus und hören auf so um 700 nach Christus. Also das ist so die Zeit, die man früher so klassisch als Vorhandfrühgeschichte bezeichnet hat.
Ihr Museum gilt als ältestes Freilichtmuseum der Welt, das sich mit dem Thema Germanen auseinandersetzt. Vor 90 Jahren sind sie gegründet worden. Wer rechnet, das war 1936, genau in der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist auch ein schwieriges Erbe. Wie gehen Sie damit um?
Ja, wir haben hier vielleicht sogar eine Chance, weil wir zeigen können, wie abhängig Geschichte von politischen Umständen ist. Dass die Präsentation völlig unterschiedlich sein kann, wenn ein anderes System drankommt. Und ich glaube, viele Menschen kapieren das nicht. Viele Menschen denken, Geschichte ist einfach da und war so. Und der Wissenschaftler wird schon richtig erläutert haben. Aber wir haben halt alle möglichen Epochen im Museum. Also wir haben die Nazizeit, wir haben die 60er Jahre, also die Germanendarstellung, die etwas verschämte. Dann haben wir die 80er Jahre, den Wiederbeginn von experimenteller Archäologie. Dann haben wir die Postmoderne drin und wir haben jetzt auch ganz moderne Projekte. Und jede Zeit prägt natürlich auch unseren Blick auf die vergangene Zeit.
Über diese große historische Verantwortung, die das mit sich bringt, wollen wir gleich nochmal ausführlicher sprechen. Die Germanen, das Germanengehöft, das war das erste Gebäude, was bei Ihnen auf dem Museumsgelände stand. Inzwischen sind etliche dazugekommen. Worauf basieren diese Museumsbauten?
Ja, das, was wir haben, sind eben archäologische Befunde. Für dieses frühmittelalterliche Hallenhaus war es ein Haus aus Halle-Künzebeck, also bei Bielefeld. Und für dieses Langhaus, das Germanische, war die Grundlage ein Befund aus Paderborn-Zartental. Aber je weiter ich im Haus von unten nach oben gehe, desto mehr muss ich rekonstruieren. Und letztlich ist unterm Dach, wird es dann ganz spaßig so. Mhm. Die Germanen hätten sich wahrscheinlich totgelacht, wenn sie in so ein Haus kommen. Selbst in unsere modernen rekonstruierten Häuser da. Aber für die Besucher ist es halt ein ganz schöner Imaginationsraum, um sich vorzustellen, wie es gewesen sein könnte.
Die NRW-Stiftung hat den Verein Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen schon vor über 20 Jahren das erste Mal bei solch einem Bauprojekt unterstützt, 2005. Da gab es die ersten 50.000 Euro Fördermittel für den Nachbau des Merowinger Hallenhauses und 2022 dann nochmal 100.000 Euro für die Rekonstruktion eines germanischen Langhauses. Und eines der beiden Gebäude war tatsächlich bewohnt, als ich vor Ort war.
Förderbande unterwegs.
Und darf ich?
Ja, einfach dreimal kräftig drauf.
Super. Die Wikinger sind los an diesem Tag. Gerade bildet sich eine kleine Menschentraube rund um Tristan. Er trägt einen rosafarbenen wollenen Wams, der bis über die Hüften reicht, lange Hosen, typische Wikinger-Beinwickel, selbstgenähte Lederstiefel und jetzt trägt er auch wieder den Hammer, den er gerade verliehen hatte.
Wir schlagen gerade byzantinische Silbermünzen. Das ist tatsächlich eine Münze nach einem Fund aus dem 7. Jahrhundert aus Byzanz. Und das ist tatsächlich so, wie im Mittelalter auch noch Münzen gemacht wurden. Eigentlich einfach nur den Stempel, Münzrohling dazwischen, kräftig draufhauen. Und dann bleibt das Bild auf der Münze drauf und man hat eine fertige Münze.
Tristan ist zwar kein Museumspädagoge oder anderweitig Mitarbeiter im Archäologischen Freilichtmuseum, aber trotzdem sind er und seine Frau Alexandra zusammen mit anderen Wikingern hier viele Stunden im Jahr im Einsatz und leben vor den Augen der Museumsbesucher nach historischem Vorbild.
Das ist 10. Jahrhundert. Kleidung entspricht Heiterbu in Schleswig, eine der größten Handelsstädte, die es damals gab. Damals noch Süddänemark, heute ist es Deutschland. Und wir haben halt die Möglichkeit, hier das Merowingerhaus zu bewohnen. Es ist nicht ganz unsere Zeit und nicht ganz unsere Gegend eigentlich. Aber
naja, aber bei der aktuellen Wohnungsnot muss man manchmal zufrieden sein.
Und das Haus ist toll.
Also übers Wochenende wohnen Sie hier wirklich?
Wir wohnen wirklich, ja. Wir haben jetzt das Wochenende hier geschlafen. Heute Abend bauen wir wieder ab und fahren wieder zurück in die Neuzeit. Aber es ist für die Besucher auch schön zu sehen, wie so ein Haus bewohnt ist.
Hier, das hier ist unsere Herdplatte.
Auch Lasse, der 6-jährige Sohn von Tristan und Alexandra, ist mit dabei und hilft schon ein bisschen bei den kleinen Führungen.
Die Möbel haben wir uns entweder teilweise selber gemacht oder halt tatsächlich von Möbeltischlern nach historischen Funden bauen lassen. So ein paar Möbel sind auch hier vom Museum.
Also für euch ist wichtig, dass das wirklich auch auf Fakten basiert, auf historischen Fakten. Das ist jetzt nicht ausgedacht.
Ja, genau. Also das, was wir da machen, nennt sich landläufig im Englischen Living History, also gelebte Geschichte.
Was machst du im wahren Leben?
Eigentlich bin ich Informatiker. Ich sitze den lieben langen Tag am Schreibtisch vor dem Computer. Und für mich ist das hier einfach Realitätsflucht.
Alexandra ist Biologin, aber als Wikingerfrau ebenfalls in einer ganz anderen Welt. Und mir fällt auf, nicht nur ihre originalgetreuen Schmuckstücke glänzen, die bunten Glasperlen, die silbernen Broschen, sondern auch ihr Gewand.
Das ist ein leuchtendes Orange. Man denkt immer, ja, früher, die sind so in Sack und Asche gegangen. Überhaupt nicht. Sie haben ein blaues Kopftuch und einen grünen Umhang.
Es sind Pflanzenfarben, Grabwurzel extra angebaut, wirklich nur zum Färben. Die Pflanze ist nicht schön, die riecht nicht gut, die kann nichts, aber die macht ein traumhaftes Rot. Oder halt auch ein schönes Orange, je nachdem, wie ich den Stoff bearbeite.
An der Wäscheleine hinterm Langhaus hängen auch gerade wieder leuchtend frisch gefärbte Tücher. Mein Bild von der vermeintlich grauen Vorzeit ist dank Alexandra und ihrer kleinen Wikingerfamilie jetzt viel bunter.
Und das ist ja das Schöne eben an solchen Museen, dass man sich mal anguckt,
Wie haben die Leute gelebt? Wenn wir hier vorne anfangen beim Eingang, Sie haben das eben gesehen, so mit diesen einfachen Zelten, ja, wie damals Jäger in so einfachen Zelten gelebt haben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich werde dann immer noch mal Kind.
Der Mann, der hier so schwärmt, ist Dirk Becker, Vorsitzender des Trägervereins Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen. Er war bis vor kurzem auch noch Bürgermeister. Und er zeigt mir, wie nah hier im Ort alles beisammen liegt. Vergangenheit und Gegenwart, Stadt und Natur.
Der Kirchturm ist von hier aus gesehen quasi so der Anfang der Oerlinghauser Altstadt. Und es zieht sich dann auf der anderen Seite vom Teutoburger Wald am Teutoburger Wald entlang. Das heißt, der Teutoburger Wald geht bei uns eigentlich mitten durch die Stadt.
Sie sind hier aufgewachsen und wir stehen jetzt hier mitten in dem Freilichtmuseum drin. Das war Teil Ihrer Kindheit auch.
Besonders in Erinnerung geblieben ist allerdings, als ich 7 Jahre alt war, ist dieses Museum ja abgebrannt. Und das war schon abends. Ich lag eigentlich schon im Bett und dann bin ich im Schlafanzug auf mein Rad und bin zu diesem Museum. Das Museum stand komplett in Flammen. Am Ende des Tages war es vollständig zerstört.
1973 war das. Ein schwerer Einschnitt für das Freilichtmuseum. Aber auch die Gelegenheit zu einem wichtigen Neuanfang, stellt Dirk Becker fest.
Sie werden beim Blick in die Geschichtsbücher feststellen, dass insbesondere in der NS-Zeit die Geschichte der Germanen so dargestellt wurde, wie es in die Philosophie passte. Aber nicht so, wie es tatsächlich war. Und das war auch eine der heutigen Kritikpunkte, dass auch nach 1945 mit dem Neuaufbau 60 man im Wesentlichen bei der Darstellung verblieben ist. Man hat zwar die ganzen NS-Zeichen, Hakenkreuz und sowas entfernt, aber man war noch nicht weiter bei dem Thema, wie haben die denn wirklich gelebt. Und das wurde dann erst in der Folgezeit aufgearbeitet und das wird man hier auch wiederfinden. Wir wollen keine Geschichten erzählen, die nicht stimmen, sondern wir wollen für die nächsten Generationen weitergeben und sagen, so war das wirklich. So haben die Menschen damals gelebt. Daran könnt ihr mitarbeiten. Wir erzählen keine Ideologie vom tollen Germanen.
Ja, Herr Bangert, wir sind bei der historischen Verantwortung der Besonderen, denn das Freilichtmuseum Oerlinghausen wurde 1936 von den Nationalsozialisten gegründet. Welche Ideologie lag dem zugrunde? Wo findet man das wieder in diesem Germanengehöft, wie es damals genannt wurde?
Ja, mit den Germanen konnte man eigentlich die komplette NS-Ideologie abbilden. Man konnte den Antisemitismus abbilden, dass man sagt, hier sind Germanen, die sind ganz anders drauf als die Juden, in Anführungszeichen. Man konnte Nationalismus abbilden, man konnte Führerkult abbilden mit Arminius, dem Großen. Und man hat natürlich auch so ein bisschen Reinheit abgebildet, total weiß gekalkte Häuser, weiße Klamotten, also die Vorgeschichte als so ein hehres Ideal, nach dem man als Vorbild dann eben streben sollte.
Ein falsches.
Ja, natürlich ein falsches. Die Germanen waren zum Beispiel quietschbunt, sahen aus wie die Fruchtzwerge. Also die, die Häuser waren teilweise krumm, der Speer hing nicht überm Bett, also dass der Germane sofort losstürmen konnte mit seinem Speer, wenn irgendein Feind, der natürlich in diesem Bild dann ständig da war.
Alles NS-Propaganda. Ja. Karl Bangert ist weiterhin bei mir im Studio, Direktor des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen und Prähistoriker. Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch herausgebracht, die wahre Geschichte der Germanen. Ich habe festgestellt, es gibt sogar Menschen, die sagen gar nicht gern mehr Germanen. Die fühlen sich da schon unwohl. Sie benutzen den Begriff aber. Warum?
Ja, ich benutze ihn offensiv, weil man ein falsches Bild nicht durch ein Vakuum bekämpfen kann. Irgendwas war da doch dahinter und wir denken in der Zwischenzeit, in der alten Geschichte und in der Archäologie, dass es eher eine soziale oder eine wirtschaftliche Definition war.
Jetzt haben wir, Sie sprachen schon die alten Römer an, die sprachen ja auch von den Barbaren. Wilde Haudegen sind die Germanen, unzivilisiert. Ne? Diese Fehleinschätzungen, die ziehen sich ja irgendwie durch die Geschichte, oder?
Ja, es gibt in der Zwischenzeit auch Forscher, die lehnen Barbaren ab. Was ist das? Das ist der in seinen Bart brabbelt, bar, und es ist dann der Barbar. Es ist ja total abwertend und je mehr wir forschen, desto mehr verschwimmen die Grenzen.
Kommen wir nochmal zurück zu diesem ideologisch geprägten Bild, diesem verzerrten Bild der Germanen. Kommt es vor, dass Menschen bei Ihnen als Museumsgäste auftauchen, immer noch mit diesem verklärten Blick?
Ja, wir waren immer auch so ein kleiner Pilgerort für Leute aus der völkischen Szene, aber das nimmt so langsam ab. Also so die letzten 10 Jahre beobachten wir, dass sich da die Besucherströme doch verschieben.
Aber wie gehen Sie mit den Leuten um, wenn die jetzt da stehen? Was machen Sie damit, wenn die jetzt da ihre Abzeichen haben?
Also das Problem haben wir vor allem bei Großveranstaltungen und da ist bei uns, geht es so zu wie bei Arminia auf der Alm oder im Bundestag. Also da sind wir auch nicht päpstlicher als der Papst, aber die werden eben abgeklebt, ganz einfach.
Ah, okay, also die Zeichen, die werden, ja. Falls sie sowieso ja. gesetzeswidrig sind, werden sie dann abgeklebt.
Ja.
Ideologien entlarven, das ist auch das Ziel eines neuen Ausstellungs- und Bildungsprojektes. Es geht nochmal um die eigene NS-Geschichte, die beleuchtet werden soll. Und auch in diesem Fall haben Sie die Unterstützung der NRW-Stiftung.
Das Museum ist sich seiner historischen Verantwortung bewusst. Und ja, was wir als NRW-Stiftung machen, ist ja eine Stärkung der Demokratie in Nordrhein-Westfalen, eine Stärkung der Mitbeteiligung der Menschen, sowohl im Ehrenamt wie auch im gesamten bürgerschaftlichen Engagement. Die NRW-Stiftung hat den Verein auch vor einigen Jahren schon mal bei der Entwicklung einer digitalen Geschichtswerkstatt unterstützt, wo es darum ging, dass Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 2, sprich der gymnasialen Oberstufe, vermittelt wird, inwiefern museale Arbeit, wissenschaftliche Arbeit aus ideologisch oder zu ideologischen Zwecken umgeformt werden kann.
Sagt Markus Roos von der Abteilung Heimat- und Kulturpflege der NRW-Stiftung. Und nach der Bereitstellung von insgesamt bislang 185.000 Euro Fördermitteln werden dem Archäologischen Freilichtmuseum jetzt noch bis zu weitere 64.000 Euro bereitgestellt, um einen Lernort zu schaffen, der Vergangenheit, Gegenwart und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbindet.
Aktuell plant das Museum, ein Germanenhaus nach aktuellem Forschungsstand wieder zu errichten und dieses dann zu teilen, damit auf einer Seite die Darstellung der Germanenzeit aus der NS-Zeit den modernen Forschungsergebnissen aus der Archäologie gegenübergestellt werden.
Herr Bangert, bei diesem neuen Germanenhaus, wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Wie wird das aussehen?
Ja, es wird sehr schräg aussehen und man wird auf einen allerersten Blick mitkriegen, Mensch, was ist denn da los? Ein Haus aus zwei Hälften, weil ein normales Haus ist ja immer spiegelsymmetrisch und es hat zwei gleiche Hälften. Auf der einen Seite haben wir dann die komplette NS-Zeit rückgebaut mit allem, was da so drin ist, Product Placement, nämlich Hakenkreuze auf den Truhen mit weiß gekalkten Wänden, alles schön sauber, Betonfußböden und auf der anderen Seite halt die Zeit, so wie wir sie uns heute vorstellen, die ist ganz anders, also viel
die
farbiger.
Die wissenschaftlich belegt ist eben.
Die wissenschaftlich belegt ist, die aber natürlich auch noch nicht ein Endzustand ist, weil wir können die Geschichte nicht reanimieren, bis jetzt zumindest noch nicht. Aber das, was wir wissen, sieht jetzt schon ganz anders aus. Also und die Leute sehen dann auf den ersten Blick, oh, man kann denselben archäologischen Befund völlig unterschiedlich interpretieren. Und es ist uns auch ein großes Anliegen, dass wir das den Leuten klar machen.
Die NRW-Stiftung ist dabei weiter an ihrer Seite. Man kann sich aber auch noch auf ganz andere Art und Weise bei ihnen einbringen. Als ich das erste Mal nach Oerlinghausen komme, an einem verregneten, ziemlich eisigen Tag im März, sind Andreas, Bruno, Diana und Henry schon seit ein paar Stunden bei der Arbeit. Im germanischen Langhaus, das seinem Namen mit über 30 Metern Länge alle Ehre macht. Den Rohbau aus rund 200 Eichenbaumstämmen haben Zimmerleute gefertigt und die 4 Freiwilligen hier sind von der Lehmbautruppe und quasi für den Innenausbau zuständig, erklärt Bruno.
Wir brauchen jetzt einen Mörtel, der sich durch dieses Geflecht durchdrückt und hängen bleibt, damit er nämlich im Prinzip ja eine Einheit bildet, ne? Mit diesem Weidengeflecht. Also die erste Lage, das ist der Armierungsputz, heißt das. Deswegen ist dieses relativ lange Stroh da drin. das hält den Lehm da an Ort und Stelle, sonst wird der wegfließen. Ne? Genau.
Sag mal, Andreas, die alten Germanen hatten aber jetzt noch nicht so eine schöne Mischmaschine.
Die haben das denn mit, ich glaube, in der Grube mit Füßen gewalkt.
So, was kommt da rein?
Stroh, gehäckseltes Stroh. Vorne haben wir eine Häckselmaschine. Dann wird das ein bisschen kleiner gemacht, damit sich das besser vermischt. Ich sag, die erste Zeit habe ich das noch immer abzählen müssen. 6 Schaufeln Lehm, 6 Hände Stroh. Mittlerweile sieht man das einfach, wie die Konsistenz so ist. Bruno, was meinst du? Noch ein bisschen Wasser?
Ich würde noch. Lehmbau, eine Kunst für sich, merke ich. Das Team ist eingespielt und hat Spaß, wenn es richtig gut läuft. Was sie eint, ist die Verbindung zur Geschichte, zu diesem besonderen Ort, zum Archäologischen Freilichtmuseum Oerlinghausen.
Ich bin seit über 25 Jahren hier im Förderverein Mitglied. Und im Grunde genommen habe ich da immer so von geträumt, mal hier so ein bisschen mitmischen zu können.
Mitmischen?
Ja, ja, war bewusst gewählt jetzt. Ich habe für meine Jungs, als sie noch klein waren, einen Bogen gebaut hier. Das war so die erste Tat. Und bin an dem Wochenende auch noch eingetreten in den Förderverein. Und das ist jetzt schon über 25 Jahre her. Und man war hier wie in einer Bubble, also in einer Zeitkapsel. Man hat hier oben gesessen, da an der Feuerstelle. Es war wie eine andere Zeit, ganz großartig. Und dann diese Kombination, diese Location mit ein bisschen Handwerk, das war schon schön.
Diana, die selbst Archäologie studiert, verbringt diesen Samstag ebenfalls hier bei der ehrenamtlichen Arbeit. Statt zu lesen, will sie anpacken, sagt sie. Sie ist inzwischen auf das Gerüst nebenan geklettert und wischt mit einem Schwamm über das Weidengeflecht. Ich kletter mal hinterher, um mir das anzusehen.
So, damit der neue Lehm sich daran festhalten kann, damit das zusammenklebt, muss das ein bisschen angefeuchtet werden. Mal ist aber auch hier ein Arbeitsplatz. Wir sind hier so in 2,50 Meter, 3 Meter Höhe auf dem Gerüst. Halleluja. Mir zittern die Knie. Zittern die dir auch, Diana, oder bist du schon lange gewöhnt?
Ja, ich denke einfach nicht drüber nach. Genau. Und dann sollte das eigentlich halten. Mal besser, mal weniger gut.
Wie vielschichtig ist deine Arbeit, in Anführungszeichen? Wie viele Schichten müssen drauf?
Bruno hat es eben schon gesagt. Ich weiß nicht, 2 oder 3 Schichten kommen hier noch drauf. Bei den Wänden, die wir an den Seiten haben, sind ein paar mehr. Ich glaube, da hat er was von 6 Schichten gesagt.
Zur Belohnung gibt's aber auch Kaffee und Kuchen zwischendurch. Abends soll gegrillt werden. Und dann sitzt die Lehmbautruppe genauso im Langhaus am Lagerfeuer wie einst die alten Germanen. Bis dahin will Henry aber noch im obersten Winkel die Wand mit Lehm verputzen. Das macht er tatsächlich mit den bloßen Händen.
Es gibt keine besseren Werkzeuge. Mein Ehering habe ich sogar noch dran. Der steckt hier.
Gott, wenn die Frau das hört.
Der steckt hier Tatsache mal da draußen im Putz. Ich habe dann festgestellt, wo ist mein Ring? Okay, der kann nur im Lehmputz stecken. Also habe ich mir meinen Metalldetektor geschnappt und habe den dann auch Tatsache und glücklicherweise wiedergefunden.
Aber daraus gelernt hast du nicht? Du hast heute schon wieder an den Ehering.
Ich hatte vorhin kurz den Gedanken, ihn wegzupacken, aber dann war ich dann doch wieder... Sehr schnell
am. Ich merke mir die Stelle. Ja, das nenne ich mal Einsatz, oder? Die Lehmbautruppe, die ist ja auch nur ein Beispiel. Herr Bangert, wie wichtig ist das, diese Freiwilligen in Ihrem Museum, von den Wikingern angefangen bis zur Handwerkstruppe?
Ja, das macht den Zauber des Museums aus und auch die Besonderheit, also nur mit einem Kontakt so in die Mitte der lokalen Gesellschaft ist ein Museum nicht einfach ein UFO, was irgendwo landet und ein Fremdkörper, sondern ist ein Teil der Umgebung.
Sie sind der Wissenschaftler, aber die sind alle auch total deep in der Historie drin, beschäftigen sich da total mit. Das ist so ein richtig, so ein Virus, so ansteckend da.
Wenn man da einmal drin ist, ist es schwer, wieder rauszukommen. Das sagen uns auch alle Living History-Leute, die sagen immer, es ist kein Problem reinzukommen, aber man braucht so für den sanften Entzug aus dem, sagen wir mal, Frühmittelalter so 3 Tage.
Jetzt zum guten Schluss, was wünscht sich ein Mann, der die Vergangenheit erforscht für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder mehr auch zurückblicken, um nach vorne blicken zu können. Das ist zwar ein ziemlich billiger Satz, aber ich glaube, das brauchen wir im Moment, weil das Geschichtsverständnis so im Mainstream ist sowas von unten. Und ich denke auch für unsere politische Zukunft ist dieser Blick zurück enorm wichtig. Also wer da geschichtsvergessen ist, trudelt einfach in der Landschaft herum.
Diese wichtige Aufgabe, der stellen sie sich, das muss man wirklich sagen. Und die Freiwilligen auch mit, das habe ich auch festgestellt, dass sie das auch nach außen tragen wollen.
Ja, also das gehört natürlich auch dazu, dass man dann auch als Nicht-Profi was zu sagen hat, dass man kommuniziert und dass man mit den Besucherinnen und Besuchern in Kontakt tritt. Das macht ja auch den Spaß aus und die Niedrigschwelligkeit von dem Museum.
Karl Banghardt, Direktor des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen, danke für den Besuch im Förderbandestudio. Alles Gute für Sie und Ihr wunderbares Team. Mohammed Alouaisi an der Kasse, der gehört auch dazu. Schöne Grüße an der Stelle. Und er hat gesagt, Sie sollen die Museumstasche bitte auch dann nicht vergessen. Man muss die vorne wieder abgeben, ne? Sie wissen Bescheid.
Mach ich gern, ja. Und den Dank kann ich nur zurückgeben. Herzlichen Dank für die Einladung hier nach Köln und bis bald.
Ja, und ich darf nicht vergessen, auf die Website der NRW-Stiftung hinzuweisen. Unter nrw-stiftung.de gibt es noch mehr Infos über unsere Förderprojekte. Sind nach knapp 40 Jahren, wir feiern ja bald Jubiläum, fast 4000 Natur- und Kulturprojekte. Und Sie können sich auch dran beteiligen als Mitglied im Förderverein. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Nächsten Monat hören wir uns wieder. Mein Thema dann, 5 Jahre danach, über die Sonderhilfen zur Flutkatastrophe. Passen Sie auf sich auf. Bis bald.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Cornelia Wegerhoff. Produziert bei Sounds Fresh.